Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Die Bundesfachstelle wird gefördert im Rahmen von Demokratie leben, einem Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wir wollen heute über ein gerade sehr aktuelles Thema sprechen, nämlich über den Leipziger Stadtteil Connewitz, der in den letzten Wochen wieder sehr präsent in den Medien war. Vielfach zitiert werden Bilder von eskalierenden Auseinandersetzungen zwischen linksradikalen Bewegungsakteuren und nicht selten überforderter staatlicher Ordnungsmacht. Beispielsweise zum Jahreswechsel 2019-2020 oder jüngst die gewaltförmigen Ausschreitungen im Kontext des linken Aktionsfeldes Hausbesetzungen. Der dominante Konflikt zwischen linken Aktivistinnen bzw. linken Hausbesetzerinnen und den reichlich Mietrendite witternden Immobilienfirmen sind auch in diesem Stadtviertel die zunehmenden, mit härteren Bandagen ausgetragenen Folgen von sozialer Verdrängung und Marginalisierung. In Connewitz steigen die Mieten so stark wie in keinem anderen Stadtviertel der seit Jahren boomenden Messestadt. Das linke und alternative Viertel, das die Praxis der Hausbesetzung schon kannte, als die Mauer noch stand, in dem Konflikte um Freiräume zum Quartiersalltag gehören, scheint nach Frankfurt Westend, Hamburger Hafenstraße und Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin neuer Hotspot des linken und linksradikalen Kampfes um bezahlbaren Wohnen und gesellschaftlich notwendigen Freiraum zu sein. Wir wollen heute als Bundesfachstelle über dieses Thema sprechen. Wir wollen uns dabei wirklich nur auf die aktuellen Geschehnisse und die Geschichte des Stadtteil Connewitz beschränken. Als Gast begrüße ich dazu meinen Kollegen Michael Lühmann. Mein Name ist Katharina Heise und ich übernehme erneut die Moderation. Wir wollen Ihnen, liebe ZuhörerInnen, in den nächsten 10 bis 20 Minuten die radikale Protestentwicklung in Connewitz erläutern. Dabei haben wir uns heute dazu entschlossen, noch nicht über generelle Fragen des Themas Hausbesetzungen zu reden. Da wir wissen, wie wichtig und wie interessant dieses Thema aber auch ist, werden wir uns in der nächsten Podcast-Folge damit erneut beschäftigen und werden dann auch über generelle Fragen zu sprechen kommen. Mit Michael Lühmann haben wir heute einen gebürtigen Leipziger als Experten. Micha, du kennst das Viertel seit deiner Jugend. Wie ist der Blick von außen, der des Zeitzeugen und der des Wissenschaftlers? Was ist Connewitz und warum gerät Connewitz eigentlich immer wieder in die Schlagzeilen?
Ja, Connewitz war immer ein hochpolitisches und politisiertes Viertel. Also seit ich quasi als Jugendlicher so Mitte der 90er Jahre dort auch quasi unterwegs war, gerade abends gerne dort unterwegs war, war Connewitz schon immer auch eine Chiffre für Konflikte, auch eine Chiffre für ein linkes, ein hochpolitisiertes Viertel, auch ein Viertel, um das sich schon in den 90er Jahren politisch massiv gestritten wurde, wo die Fronten auch schon gezogen wurden zwischen dem linken Stadtviertel und einer konservativen, sehr, sehr konservativen Landesregierung, der das rote Leipzig, es ist ja seit jeher SPD regiert, auch ein Dorn im Auge war. Und Connewitz war dann quasi noch das gallische Dorf innerhalb Leipzig und das gallische Dorf von ganz Sachsen im Prinzip. Und das war den Leuten vor Ort natürlich auch bewusst. Es war zugleich, und das ist die zweite Zeitzeugenerinnerung quasi, zugleich war es ein Schutzraum. Also wenn man lange Haare hatte, bunte Haare hatte, irgendwie links aussah oder wie auch immer, dann war Connewitz auch ein Schutzraum gegenüber der rechten Alltagskultur, den Baseballschlägerjahren, die Christian Bangl so eindrücklich beschrieben hat, jüngst. Also die beständige Gefahr, rechten Übergriffen ausgesetzt zu sein. Das war in Connewitz ein bisschen anders. Dort gab es diese Konflikte, aber die wurden von außen hineingetragen und dann gingen sie wieder aus dem Viertel raus und das Viertel behauptete sich gegen die rechten Anfeindungen und Angriffe. Und das hat natürlich auch was gemacht mit der Viertelidentität und natürlich auch immer zu Auseinandersetzungen geführt, auch gewaltförmigen Auseinandersetzungen, etwa durch Angriffe von Rechten, aber auch schon immer eskalierender radikaler Demonstrationen, radikaler linker Gruppen bis hin zu vollkommen unpolitischen Krawall, den es dann gab. Also erinnerlich sind etwa die Crash Kids Mitte der 90er Jahre, die dort eben wirklich das Viertel durchrandaliert haben und eine Spur der Verwüstung zogen, wo dann auch das Stadtviertel sich gewehrt hat, eben gegen diese Form der überbordenden, sinnlosen und vollkommen unpolitischen Gewalt. Und dadurch hat Connewitz einfach diesen Status und diesen Nimbus, den es eben auch ein Stück weit jetzt noch zu verteidigen versucht. Da muss man daran erinnern, Connewitz ist 2016 das Ziel eines organisierten und geplanten Angriffs aus der extremen Rechten geworden. Das Interessante ist, die Gerichtsverfahren sind seit nun fast 4 Jahren anhängig. Es ist noch längst nicht abgeschlossen. Im Vergleich dazu, etwa bei den Silvesterkrawallen, hat man einen, der einen Polizisten im Bein gestellt hat, innerhalb von 2 Wochen rechtskräftig verurteilen können. Das macht eine Spezifik aus und zeigt halt, dass dort eine gewisse Sensibilität vorherrscht gegenüber staatlichem Handeln und auch eine Abwehrhaltung, die dann eben bisweilen eskaliert. Dazu kommt eben auch eine Gewaltgeschichte, die schon immer vorhanden war und die immer in den gleichen Mustern leider eskaliert. Also immer wieder gab es dann Eskalationsdynamiken zwischen Protestierenden auf der einen und Polizei auf der anderen Seite. Und wir kennen aber auch friedliche Phasen, in der versucht wurde, in Connewitz das Problem vor Ort politisch zu lösen, weil ja eben man auch in Leipzig und das war durchaus auch über Leipzig hinaus bekannt, ja eigentlich auch so ein bisschen dankbar dafür war, dass es eben diese Menschen gab, die Verfall gestoppt haben und die aus einer Tradition heraus, also schon zu DDR-Zeiten, den Verfall der Häuser zu stoppen, Häuser zu besetzen und sich anzueignen und sich da Freiräume zu schaffen, auch durchaus dann ein Stück weit zu sanieren und zu erhalten. Das hat man natürlich eine ganze Zeit lang auch ganz dankbar angenommen. Und wir haben jetzt eben, es war ja schon angesprochen worden, einen Gentrifizierungsdruck, einen Verdrängungsdruck auf dieses Viertel, das diese Menschen dort so lange erhalten haben. Und jetzt, wo es quasi interessant wird für Immobilieninteressen, fühlen die sich natürlich auch ein Stück weit auf den Schlips getreten. Und das ist eine Entwicklung, und damit komme ich erstmal zum Schluss dieser ersten Einschätzung. Das ist eine Entwicklung, die in einem extrem schnellen Tempo gegangen ist. Noch 2011 hat man in Coney Island in Connewitz Diskussionsrunde gemacht, die hieß Gentrifi-Dingsbums, was ist das eigentlich? Also im Prinzip war man sich zwar so ein bisschen bewusst, was Gentrifizierung bedeutet, aber dass das was mit Connewitz zu tun hätte, dessen war man sich nicht so richtig bewusst. Das hat André Holm ihn dann mal in einem Vortrag auseinandergenommen, und jetzt ist es keine 9 Jahre später, ist der Mietendruck auf Connewitz so hoch wie nirgendwo sonst in Leipzig. Und das macht natürlich auch die ganze Auseinandersetzung so politisch und so stark, weil sie eben, und das kommt noch dazu, und auch das ist typisch Connewitz, weil sie eben nicht nur vor Ort geklärt wird von den Akteuren, die dort verantwortlich werden für Deeskalation beispielsweise, sondern weil es immer bis auf die höchste sächsische politische Ebene, also bis auf die Ebene des Ministerpräsidenten, mit diskutiert und hochpolitisiert wird. Und das lässt Connewitz nicht als so Stadtviertel, das vor Ort seine Probleme lösen könnte, wirken, sondern immer als Politikum, das weit über den Stadtteil hinaus ragt.
Bei deiner ersten Einschätzung hört sich das ja so an, als ob Connewitz eigentlich immer ein interessantes Thema ist und immer für Aufmerksamkeit sorgt. Aber warum sind genau jetzt gerade diese Auseinandersetzungen um und in Connewitz wieder so präsent? Wie ist das zu erklären und welche Konflikte werden dort adressiert bzw. ausgetragen?
Naja, das hat sich eben ein bisschen in den letzten Jahren gewandelt. Es gab ja lange Zeit, war Connewitz tatsächlich so eine Schutzburg gegen rechte Angriffe, und der Druck, der durch Gentrifizierungs-, Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse Connewitz wirkte, war eigentlich relativ überschaubar lange Zeit, wie ich schon gesagt habe. Und das kommt jetzt eben noch mit dazu. Also wir haben zum einen eine sehr heftig politisierte Lage, also man muss immer daran denken, Sachsen ist das Land, in dem die AfD die Bundestagswahl 2017 gewonnen hat, also da fühlt man sich politisch herausgefordert als dieses gallische Dorf, das eben dem zu widerstehen versucht, mit einer direkt gewählten linken Abgeordneten, Jule Nagel, die, und das ist ganz interessant, schon 2011 ein Bündnis gegründet hat, Stadt für alle, wo man eben genau auf diese Gentrifizierungsprozesse proaktiv eigentlich einwirken wollte und seit vielen, vielen Jahren darum kämpft, dass es eben eine Milieuschutzsatzung gibt, also dass die Bewohnenden unter einem gewissen Schutz gestellt werden und dort nicht zu viel Veränderung stattfinden darf, nicht zu viel Umwidmung von Wohnraum stattfinden darf und vieles mehr. Und das hat eben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Also dieser Druck auf das Wohnen in Connewitz ist extrem stark geworden. Die Verdrängungsmechanismen sind extrem stark geworden durch Luxuswohnbebauung, durch Luxussanierung und so weiter. Man hat plötzlich Kaltmieten von 10 bis 12 Euro, wohingegen vor ein paar Jahren noch so 4 bis 5 Euro aufgerufen worden. Und das macht natürlich das politische Hintergrundrauschen oder den Druck nochmal größer. Und es bleibt trotzdem immer noch die Auseinandersetzung, die eine hochpolitische ist, die wir wir Silvester beobachtet haben, wo eben tatsächlich ein vollkommen klassisches Ritual Leipziger Protestgeschichte. Das Silvester am Kreuz war immer eine Veranstaltung, die zur Eskalation neigte, die mit Sicherheit nicht alle pyrotechnischen Regelungen beachtet hat, die da eben getroffen werden. Das gilt allerdings nicht nur für Connewitz. Da muss man in Leipzig nur auf den städtischen Marktplatz gehen. Dort sieht man ähnliche Szenen, aber dort hält sich die Polizei zurück, während in Connewitz eben die Mutmaßung, dass das eben eine hochpolitische Geschichte ist, vorhanden ist und dieses Jahr das erste Mal wieder seit Jahren die Polizei auch frühzeitig und massiv hineingegangen in diesen Protest ist und der ist dann eben auch von der anderen Seite eskaliert und es gab brutale Szenen von allen Seiten, die so lange Zeit eben nicht mehr da gewesen sind. Das hatte mit Sicherheit auch was mit dem Wahlkampf zu tun, mit einem Sicherheitswahlkampf, der dort in Leipzig geführt wurde und das hat natürlich alle Bewohnten im Prinzip so ein bisschen angestachelt. Man muss dazu auch wissen, es gibt eine hohe Sensibilität im Viertel. Seit Wochen und Monaten fliegt jede Nacht ein bis mehrere Hubschrauber. Also es gibt eine Dauerpräsenz von sicherheitspolitischer Überwachung. Es gibt eine Menge verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei. Und so wird ein ganzes Viertel, also nicht nur politisch, sondern auch sicherheitsbehördlich unter Druck gesetzt. Und es gibt eben auf der anderen Seite dann Leute, die solche Konflikte nutzen, weil eben die Bühne Connewitz dann eben als Kulisse auch da ist, die dann eben in solchen Gewaltsituationen vollkommen eskalieren und im Nachhinein das dann auch noch schönreden und dann von beiden Seiten, und das muss man ganz deutlich sagen, Connewitz, von beiden Seiten dort Dinge passieren, die dringend beendet werden müssen. Also wir haben auf der einen Seite einen Demobericht jetzt von den drei eskalierten Tagen in Leipzig Anfang September, wo dann eben aus eine kleine Gruppe radikaler Linker geschrieben hat, es seien ja nur behelmte Polizisten beworfen worden mit Steinen und die würden ja leider nur leicht verletzt werden, die Bullenschweine, das ist eine Form von Entmenschlichung, wo man als Wissenschaftler irgendwie ratlos daneben steht und auch als Zeitzeuge ratlos daneben steht, wie man das überhaupt noch einfangen soll. Und auf der anderen Seite haben wir einen Polizeipräsidenten, der nach den Silvesterkrawallen von Gewalttätern und Unmenschen gesprochen hat, also auch auf dieser Seite Entmenschlichung. Und wenn sich dann zwei Gruppen gegenüberstehen, die ihren Gegenüber jeweils entmenschlichen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn Gewalt dann eben so eine starke Form annimmt, weil man das Gegenüber überhaupt nicht mehr wahrnimmt als Mensch. Das ist ein großes Problem und da gehören Menschen eigentlich an den Tisch, weil das Thema dahinterliegend, also sowohl die Gegenwehr gegen diese sogenannten sächsischen Verhältnisse, dass rechte Gewalt ein bisschen weggeguckt wird und bei linker Gewalt besonders stark hin. Man sieht es gerade, Soko Links hat 370 Untersuchungen im ersten Halbjahr gestartet, Soko Rechts nur 20. Das deckt sich überhaupt nicht mit dem Gewaltgeschehen in Sachsen. Und das muss man sehen. Und eben diesen ganzen Wohnraumkonflikt, der jetzt so hochpolitisiert ist und wo auch Politik, zumindest außerhalb von Leipzig, sich Lösungen so ein bisschen verweigert, auch dem Dialog verweigert. Das ist eine ganz gefährliche Mischung. Und dann gibt es eben jugendliche Delinquenz, jungmännliche Mackergewalt und mangelnde Deeskalation seitens der Sicherheitsbehörden. Und das ist ein Teufelskreis, der nur schwer zu durchbrechen ist, wenn man es nicht politisch versucht.
Vielen Dank, Micha, für deine Antworten, deine Erläuterungen und Einschätzungen von den Geschehen in Connewitz. Vor allem auch die historische Perspektive, die sicher auch nicht unwichtig ist für das, was heute passiert. Liebe Zuhörerinnen, wie wir es Ihnen schon zu Beginn gesagt haben, wollten wir heute wirklich nur ganz kurz über die aktuellen Geschehnisse in Connewitz reden. Sollten Sie trotzdem noch Fragen oder Kritiken haben, freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen an kontakt@linke-militanz.de. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen alleine die AutorInnen die Verantwortung.